Herzlich willkommen, hier ist 7 Tage Deutschland. 7 Tage, in denen die AfD gezeigt hat, wie Demokratie funktioniert. Dass eben auch die schönsten Pläne nicht Wirklichkeit werden, wenn die Parteimehrheit nicht mitgeht. Viele hatten sich auf dem Bundesparteitag in Riesa eine Einerspitze für unsere Partei gewünscht. Der Parteitag entschied sich aber für 2 Bundessprecher. Tino Chrupalla und Alice Weidel. Von beiden und ihren 3 Stellvertretern, Stefan Brandner, Mariana Harder-Kühnel und Peter Böhringer, hören wir gleich. Allerdings waren das auch 7 Tage, in denen die Altparteien gezeigt haben, dass sie die demokratischen Rechte der AfD weiter und ganz offen mit Füßen treten. Der Brandenburger Landtag macht mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und Linken aus der Landesverfassung ein Anti-AfD-Gesetz. Damit soll der Vizepräsident des Landtages, der AfD-Abgeordnete Andreas Galau, aus dem Amt entfernt werden. Dazu spreche ich gleich mit dem Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Berndt. Und im Deutschen Bundestag verwehren uns die Altparteien nach wie vor die Vorsitze im Innen- und Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Wir klagen dagegen. Und das Bundesverfassungsgericht lehnt am Donnerstag den Eilantrag ab. Eine politische Entscheidung? Die Altparteien machen sich nach dem Start nun auch das Parlament zur Beute. Das sagt der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner heute hier im Podcast. Zweites großes Thema: Energie, Brennstoffe und Verbrenner. Wir reden im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla über den Gasnotfall, der in dieser Woche ausgerufen wurde. Der Haushaltspolitiker und stellvertretende AfD-Bundessprecher Peter Böhringer sagt, wenn wir Wohlstand und Lebensstandard erhalten wollen, dann geht das nur mit Kernenergie. Deshalb sei die Kernenergieresolution des AfD-Bundesparteitages genau der richtige Weg. Und AfD-Verkehrsexperte Dirk Spaniel erklärt, was das linksgrün ideologisch motivierte Ende des Verbrennermotors für Wirtschaft, Land und Leute wirklich bedeutet. Hier ist 7 Tage Deutschland. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Und zuerst gucken wir in diesem Podcast zurück auf den Parteitag am vergangenen Wochenende in Riesa. Das sind unsere Bundessprecher und ihre Stellvertreter.
So, jetzt sind wir komplett. Heute beginnt der Aufbruch der AfD mit diesem bereits gewählten Vorstand, mit den beiden Vorsitzenden, mit den beiden stellvertretenden Vorsitzenden. Ich möchte mich recht herzlich bei den Delegierten bedanken, die uns das Vertrauen gegeben haben. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit Alice Weidel weiterhin vertrauensvoll jetzt in der Sprecherposition zusammenarbeiten kann. Das hat mir wirklich ein großes Glücksgefühl auf mein Herz gebracht. Und ich freue mich natürlich auch mit den 3 Stellvertretern, mit denen ich ja bereits schon im Bundestag zusammenarbeite, hier vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das ist unser Ziel, dass wir heute die Vergangenheit hinter uns lassen, den Streit hinter uns lassen und geschlossen die weiteren Aufgaben für Deutschland, für unser Volk vorantreiben werden. Der Umgang mit uns selber, der Umgang mit Deutschland, das ist unsere Aufgabe. Ich habe es in meiner Rede gesagt, wir vertreten die Interessen der Bürger, der Wähler. Wir vertreten die Interessen Deutschlands. Wir vertreten nicht die Interessen Russlands, genauso wenig wie Amerikas, genauso wenig wie Brüssel. Wir wollen für unsere Bürger, vor allem für die Aufgaben, die jetzt anstehen, Politik betreiben.
Ja, auch von meiner Seite, ich bedanke mich für die konzentrierte Arbeit der Delegierten hier. Wir wählen hier gerade durch mit kompetenten Leuten. Die haben wir uns ja auch vorher nach dem Grade der Fähigkeit ausgesucht. Jeder hat seine Aufgabe laut Geschäftsverteilungsplan. Und was wir tun werden, ist als allererstes die Strategie der Partei umstellen. Das sehe ich als unsere vorderrangige Aufgabe. Wie positionieren wir uns? Dazu habe ich ja auch schon 2-mal gesprochen auf diesem Bundesparteitag. Und da sind wir uns auch einig, Tino Chrupalla und ich, dass das unsere größte Priorsetzung ist. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das mit diesem Team, was auch sehr erfahren ist, berufserfahren ist vor allen Dingen, dass das dann auch gelingen wird.
Peter Böhringer, bin ja auch nicht unbekannt in diesem Kreis und genauso verhält es sich mit dem Gesamtgremium des bisher gewählten Bundesvorstands. Ich bin sicher, es wird harmonisch vorangehen, es muss auch harmonisch vorangehen. Trotzdem werden wir uns natürlich über inhaltliche Dinge auch manchmal kontrovers auseinandersetzen. Aber ich denke, es wird ein bisschen konstruktiver als bisher. Und im Interesse Deutschlands machen wir das.
Ja, Mariana Harder-Kühnel, ich bin sehr stolz, diesem Team, dieser Mannschaft beizugehören. Ich denke, es wird ein neuer Aufbruch für die AfD werden. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren kollegial zusammen, vertrauensvoll zusammen. Und wir sind eine neue Chance für Deutschland. Vielen Dank.
Ja, 5 gute Wahlen bisher, erfolgreich für die Partei, dass die Partei sich endlich darauf konzentriert, ja, was sie tun sollte, nämlich Programmatik nach außen tragen und sich nicht mit internen Sachen beschäftigen. Aber ich hoffe mit gutem Mut, dass das jetzt der Vergangenheit zunächst mal für einige Zeit angehört.
Stefan Brandner, der stellvertretende AfD-Bundessprecher am vergangenen Sonntag in Riesa. Und jetzt holen wir ihn direkt zu uns hier in den Podcast. Eigentlich unvorstellbar, aber die Altparteien ziehen das mit der ihr eigenen Arroganz der Macht einfach mal durch. In 3 Ausschüssen des Deutschen Bundestages steht der AfD der Vorsitz zu. Im Innen- und Gesundheitsausschuss sowie im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit. Die Ausschussvorsitzenden sind wichtige, für den jeweiligen Politikbereich durchaus prägende Persönlichkeiten. Aber der AfD werden bis heute all diese Posten verwehrt. Unter den Altparteien ist so eine Besetzung ein, naja, sagen wir mal, unproblematischer Verwaltungsakt. Wenn feststeht, welcher Fraktion welcher Ausschuss zufällt, wird der Vorsitzende benannt und gut. Gewählt werden muss nur, wenn es Widerspruch gibt. Und den gab es bei jedem unserer Kandidaten und bei der dann folgenden Wahl fielen alle AfD-Kandidaten durch. Die Ausschüsse haben keine Vorsitzenden und werden somit von den Stellvertretern geleitet. Die wiederum kommen allesamt von den Altparteien. So geht das nicht, sagt die AfD. Unsere Argumentation, eine effektive Opposition darf nicht auf das Wohlwollen der Mehrheit angewiesen sein. Und so haben wir geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht. Am Donnerstag wurde die Entscheidung verkündet. Unser Eilantrag wurde zwar abgelehnt, die Richter meinen aber, es sei nicht von vornherein völlig ausgeschlossen, dass hier Rechte der AfD-Fraktion verletzt seien. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner ist Jurist und kann die Entscheidung für uns sicherlich einordnen. Schönen guten Tag, Herr Brandner. Was genau bedeutet das jetzt für die AfD?
Ja, hallo Herr Frier. Also Sie haben das alles schon wunderbar zusammengefasst. Da muss ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Aber ich sag trotzdem noch was. Also wir hatten Ende letzten Jahres nach den ersten misslungenen Wahlakten einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Und bei diesem Eilansatz geht es um die Entscheidung einer Vorschrift in der Geschäftsordnung des Bundestages. Und diese Vorschrift hat nur einen einzigen Satz. Ich lese den mal ausnahmsweise vor. Die lautet: Die Ausschüsse bestimmen ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat. Punkt. Nur darum geht's. Mhm. Und das war auch über 60 Jahre lang völlig unproblematisch. Da wurde nie Widerspruch erhoben, kam auch niemals einer auf den Gedanken zu wählen. Das ganze Problem fing in der letzten Wahlperiode an, dass plötzlich gesagt wurde, ja, jetzt wählen wir mal, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, sie müssten uns dann nicht wählen. In der letzten Wahlperiode hat es dann noch funktioniert, also mit mir, Sebastian Münzenmeier und Peter Böhringer wurden 3 Ausschussvorsitzende gewählt. Und in dieser Wahlperiode schalten die jetzt völlig auf stur, die Altparteien, und wählen keinen mehr. Es gab inzwischen Dutzende von Wahlgängen, weil wir fast zu jeder Sitzung unsere Kandidaten wieder als Kandidaten anpreisen und wählen lassen wollen. Mhm. Aber die anderen lehnen immer ab. Also eine ganz ungesunde Entwicklung.
Jetzt ist die Eilentscheidung abgelehnt worden. Wann ist denn mit einer Entscheidung in der, sagt man das juristisch so, Hauptsache zu rechnen? Vermutlich ja erst nach Ende der Wahlperiode, wo es dann überhaupt keine Auswirkungen mehr hat.
Ja, also zunächst mal sagt man Hauptsache, da haben Sie schon das richtige Wort gewählt. Da haben Sie völlig recht. Wobei das hier wahrscheinlich etwas anders laufen wird. Also wir haben es ja bei unserem Merkel-Prozess gemerkt. Also Merkel ist ja verurteilte Verfassungsbrecherin seit wenigen Tagen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch so lange gewartet, bis Merkel aus dem Amt war, damit da bloß nichts mehr passiert. Hier ist es jetzt so, in Berlin wird darüber debattiert, dass die Altparteien sowieso vorhaben, die Geschäftsordnung grundlegend zu ändern, zu reformieren. Und das schwant mir schon Böses, wenn ich das nur höre. Und das Bundesverfassungsgericht wird wahrscheinlich jetzt ganz gemütlich abwarten, bis die Geschäftsordnung geändert ist und dann sagen, ja, die Sache hat sich irgendwie erledigt. Also es ist wirklich ganz schlimm, was hier passiert. Ich war in der vorletzten Woche mal bei so einer Auslandsreise mit in Tschechien und Polen, und mir schaudert es dann immer, wenn unsere Delegation da sitzt und in den hellsten Farben wird geschildert, wie toll unsere Demokratie, unser Parlamentarismus in Deutschland funktioniert. Nee, sage ich dann immer. Das ist ein weiterer Tiefpunkt hier. Und das ist wirklich abscheulich, was die Altparteien da mit uns treiben. Lassen Sie mir noch mal einen Satz dazu sagen, was hier los ist. Es ist ja nicht so, dass uns die Ausschussvorsitze verwehrt werden, sondern da hängen ja auch Büros dran und die Delegationsleitung beispielsweise bei Auslandsreisen. Die Altparteien begründen unsere Ausgrenzung immer damit, ja, uns müsste man vom Politikbetrieb fernhalten. Aber sie sind völlig eigennützig. Bereits am Mittwochabend, also bevor die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes verkündet wurde, gab es eine Sitzung einer Kommission, und da wurde beschlossen, die Räume, die den Ausschussvorsitzenden zustehen, einfach einzukassieren. Die stecken sich die Altparteien jetzt in die Tasche und setzen ihre Leute da rein. Also die sind völlig eigennützig unterwegs. Die plündern nicht nur unseren Staat aus, Stichwort der Staat als Beute, die plündern auch inzwischen das Parlament aus, das Parlament als Beute.
Und die Entscheidung liegt beim höchsten deutschen Gericht und liegt da und liegt da. Das Gericht, das Bundesverfassungsgericht, lässt sich Zeit. Es passiert erstmal gar nichts und auch das spielt den Altparteien ja in die Hände. Würden Sie so weit gehen, von so etwas wie einer politisch motivierten Nichtentscheidung der Verfassungsrichter zu sprechen?
Ja, oder zumindest sehr Spätentscheidung, ne? Mhm. Also wir wissen ja inzwischen, wie die kurzen Dienstwege zwischen Bundeskanzleramt und Bundesverfassungsgericht, Stichwort Merkel-Sause hier im Kanzleramt, funktionieren. Wir wissen inzwischen, dass da tatsächlich auch aktuelle Sachen besprochen werden. Wir wissen, dass das Bundesverfassungsgericht, bevor überhaupt Parteien, also Streitparteien, informiert werden, die Presse informiert, also das Bundesverfassungsgericht hat ein Eigenleben entwickelt, das einem höchsten Gericht, das wirklich über den Dingen stehen sollte, unwürdig ist. Das Gericht ist eigentlich für die Kleinen, für die Schwachen da und nicht dafür da, die Regierung zu schützen.
Was macht die AfD-Fraktion jetzt? Zurücklehnen und abwarten oder haben Sie noch einen Plan B in der Tasche?
Ja, es gibt keinen Plan B. Also wir stellen jedes Mal unsere Kandidaten wieder auf und sagen, Leute, wählt die. Es gibt keinen anderen Weg. Die Geschäftsordnung ist seit, wie gesagt, 60, 70 Jahren eindeutig in der Hinsicht. Und es gibt keinen Grund, das zu ändern. Zumal ja auch die Altparteien gar keine Berührungsängste haben, mit den Mauermördern unter einer Decke zu stecken. Das ist ja mal das Fatale. Sowohl der Bundestagsvizepräsident als auch die Ausschussvorsitzenden, da arbeiten alle Altparteien mit der Mauermörderpartei, mit den Linken zusammen. Die haben da gar kein Problem mit. Also so eine Heuchlerei ist auch kaum zu übertreffen.
In der vergangenen Wahlperiode waren Sie ja bereits, Sie haben es vorhin schon gesagt, der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Das hat den Altparteien aus unterschiedlichen Gründen nicht gepasst. Dann hat man sie abgewählt. Das ist meiner Kenntnis nach das erste Mal überhaupt im Deutschen Bundestag passiert. Auch dagegen klagen Sie. Gibt es da einen aktuellen Stand zu vermelden?
Ja, der aktuelle Stand ist da auch, dass das seit Jahren beim Verfassungsgericht rumliegt und keiner kümmert sich drum. Wahrscheinlich warten die auch da, bis ich aus dem Bundestag ausgeschieden bin und machen dann eine Entscheidung. Also wie gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, was da im Bundesverfassungsgericht los ist, dass man tatsächlich so einseitig eine Fraktion im Deutschen Bundestag benachteiligen kann und dass das Verfassungsgericht das Ganze auch noch entweder absegnet oder zumindest nichts dagegen macht. Das liegt seit Jahren rum. Seit Jahren rum liegt auch unsere Klage gegen Claudia Roth und Friedrich wegen dieser Hammelsprunggeschichten, also wo offensichtlich der Bundestag nicht beschlussfähig war, wo dann die beiden als Vizepräsidenten entschieden haben, doch, da sind 350 Leute drin. Offensichtlich, das Verfassungsgericht entscheidet nicht. Also entweder trauen die sich nicht oder ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich befürchte allerdings, was dahinter steckt, und das ist die Regierungsnähe.
Fazit, Herr Brandner, ist das, was wir da erleben mit demokratischen Grundzügen, also insbesondere auch mit den besonderen Rechten, die Sie ja als oppositionelle Minderheit haben, ist das damit überhaupt noch vereinbar?
Also ich bin ja da ein bisschen befangen, ja. Also das mag sein, dass es vielleicht gerade eben noch so vereinbar ist mit den Grundzügen der Demokratie. Aber womit es auf keinen Fall vereinbar ist, ist das, was 60, 70 Jahre lang gelebter Parlamentarismus in Deutschland war. Die Altparteien werfen alles über Bord, was jahrzehntelang gegolten hat und schießen sich nur auf uns ein und versuchen uns ja klein zu halten, rauszuhalten, madig zu machen. Und dabei verkennen die Altparteien, glaube ich, dass die Entscheidungen, die das Bundesverfassungsgericht in diesen Hinsichten jetzt trifft oder auch nicht trifft oder demnächst trifft, dass die natürlich auch dann gelten, wenn die Mehrheitsverhältnisse mal anders sind. Also ich meine, das ist ein bleibender Schaden für die Demokratie, der hier angerichtet wird.
Das sagt Stefan Brandner, Jurist und selber auch Betroffener, weil er selber klagt und der stellvertretende Bundesvorsitzende unserer AfD. Wir haben gesprochen über die am Donnerstag verkündete Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das nämlich einen Eilantrag abgelehnt hat. Die AfD hat gefordert, dass nun endlich die drei Ausschussvorsitzenden, die uns seit Beginn der Legislaturperiode zustehen, auch besetzt werden. Herr Brandner, herzlichen Dank für den Moment.
Ich danke Ihnen, Herr Frier, und bin mal gespannt, wenn das Bundesverfassungsgericht bereits für den Eilantrag 6 Monate braucht. Es geht um einen Satz, ich habe den vorhin vorgelesen, ja. Wie lange wir jetzt noch warten müssen, bis die Hauptsache entschieden ist. Aber danach reden wir gerne nochmal miteinander. Alles
das,
Gute Ihnen.
Das machen wir spätestens dann, aber auch gerne nochmal vorher. Dankeschön, Stefan Brandner.
Ja. Tschüss, Herr Frier.
Wer wissen will, wie Demokratie nicht funktioniert, der muss in dieser Woche nach Brandenburg gucken. Mit hauchdünnster Zweidrittelmehrheit, 59 Stimmen, eine weniger und es hätte nicht geklappt, hat der Landtag dort die Verfassung geändert und aus diesem Grundgesetz fürs Land nicht weniger als eine Farce gemacht. Ein Anti-AfD-Gesetz, das nur dazu da ist, um den Landtagsvizepräsidenten, der von der AfD gestellt wird, abwählen zu können. Christoph Berndt ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion in Brandenburg und uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Detlef.
Da brauchen wir jetzt eine Erklärung. Warum hatte die AfD mit dem Abgeordneten Andreas Garlau bisher einen Vizepräsidentenposten und warum hat sie ihn vielleicht bald nicht mehr?
Na, das liegt an der Landesverfassung und an der Änderung, die heute beschlossen wurde. Bisher ist in der Landesverfassung festgelegt worden, in Artikel 69, wie das Präsidium des Landtages zustande kommt, nämlich nach der Stärke der Fraktionen. Das heißt, die stärkste Fraktion stellt den Präsidenten, die zweitstärkste den ersten Vizepräsidenten, die drittstärkste den zweiten Vizepräsidenten. So ist das 2015 beschlossen worden. Das ist beschlossen worden, als niemand von CDU, SPD und Linken, die damals die Verfassung beschlossen haben, damit gerechnet hat, dass die AfD 2019 die zweitstärkste Fraktion im Land Brandenburg wird und deswegen den Anspruch hat, den Vizepräsidenten zu stellen. Und diesem Anspruch musste man nachgehen, weil ohne die Wahl eines funktionsfähigen Präsidiums der Landtag seine Arbeit nicht hätte aufnehmen können. Das heißt, ohne die Wahl eines AfD-Vertreters hätte der Landtag neu gewählt werden müssen. Das wollten die nicht, weil wir ja ziemlich stark waren. Und so haben sie dann zähneknirschend den Vizepräsidenten Andreas Kalau gewählt. Aber sie haben das offensichtlich nicht verwunden und haben eben seither daran gearbeitet, die Verfassung zu ändern. Und das haben sie dann am Donnerstag mit eben dieser genannten hauchdünnen Mehrheit durchgeboxt.
Also, der Vizepräsident wird jetzt von einer Oppositionspartei gestellt. Und welche das ist, darüber entscheidet dann die Regierung mit ihrer Mehrheit im Parlament?
Ja, so ist es. Und es ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Der eine Vizepräsident soll aus einer Oppositionsfraktion kommen. Er soll, er muss nicht. Also es ist auch denkbar, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Regierung alle drei Positionen stellt, also Präsident und beide Vizepräsidenten.
Ganz offen gefragt, schämen die sich nicht, solche Gesetze zu machen?
Offensichtlich nicht, aber dabei hätten sie allen Grund, sich zu schämen, denn wir haben ihnen ja am Donnerstag in der Debatte auch das vorgehalten, was sie 2015 gesagt haben, als sie die Verfassung so geändert hatten, dass das Präsidium nach der Stärke der Fraktionen besetzt wird. Da hat nämlich der damalige CDU-Abgeordnete und jetzige CDU-Fraktionsvorsitzende davon gesprochen, sie hätten eine Regelung geschaffen, die geeignet ist, über mehrere Legislaturperioden hinweg nicht je nach Gefechtslage wieder angetastet zu werden. Und der Vertreter der SPD im Landtag Brandenburg sprach 2015 davon, dass er die jetzt gefundene vernünftige Regelung gut findet, nach der nach einer Landtagswahl das Vorschlagsrecht nach Stärke der Fraktionen besteht und dass das Ziel ist, und das sagte er damals unumwunden für die SPD-Fraktion, künftig im höchsten Maß zu gewährleisten, dass auch eine Oppositionsfraktion, in dem Fall die stärkste, mit der Leitung des brandenburgischen Parlaments betraut wird. Das war 2015. 2022 gilt das nicht mehr, weil jetzt die AfD in den Genuss dieser Position gekommen ist. Und so weit geht dann das demokratische Verständnis der sich selber demokratische Fraktionen nennenden Kollegen denn doch nicht.
Verzeih mir, aber das hat so den hässlichen Geruch einer Bananenrepublik. Das erinnert auch ein wenig an die DDR-Blockparteien damals. Die sollten ja auch Demokratie und Wahlfreiheit suggerieren, die es in Wirklichkeit ja nie gab. Und in Brandenburg entscheidet jetzt die Regierung, wer genehme Opposition ist und wer was zu sagen hat im Brandenburger Landtag und wer nicht?
Absolut. Und das erinnert mich übrigens auch noch an dieses bekannte Zitat, was Wolfgang Leonhard von Walter Ulbricht berichtet hat, dass er sagte, es muss alles demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Also insofern haben die gut gelernt von ihren Vorgängern hier im Land Brandenburg, die das Sagen hatten. Mich wundert, dass wir noch keine Walter-Ulbricht-Straßen mehr haben. Wir haben ja genug Karl-Marx- und Ernst-Thälmann-Straßen. Walter-Ulbricht wäre vielleicht auch nochmal wieder neu zu benennen. Das machen die so. Die haben die Macht und sie setzen die Macht ein, wo sie die Macht haben. Und da genieren sie sich überhaupt nicht.
Nun haben ja die Regierung aus SPD, CDU und Grünen mit Ausnahme eines CDU-Mannes geschlossen zusammen mit den Linken für diesen Coup gestimmt. Zeigt sich da wieder der Block, zu dem die Altparteien sich gegen die AfD im Parlament zusammengeschlossen haben?
Absolut. Das ist ja die Beobachtung, die ich am ersten Tag schon in diesem Landtag hatte, als sich alle herzlich begrüßt haben und geküsst haben und sich lieb hatten und die AfD nur als einzige Gruppierung nicht dazugehörte. Und so ist es bis heute geblieben. Die Linken sind bestenfalls eine eingebettete Opposition. Und auch die Freien Wähler sind in der Hinsicht doch eher eine Enttäuschung. Die machen viele Dinge mit den Linken gemeinsam und suchen auch die Nähe zur Regierungskoalition. Allerdings hier in diesem Punkt haben sie sich Tatsache enthalten und haben nicht mit für die Verfassungsänderung gestimmt. Das möchte ich dann auch ausdrücklich anerkennen.
Und was macht die AfD jetzt dagegen?
Na, wir machen weiter. Also das hat natürlich jetzt wenig Aussicht, da jetzt weiter vielleicht Gerichte anzurufen, das wird aussichtslos sein. Außerdem wissen wir ja auch zum Beispiel aus dem Verfahren, aus den anderen Verfahren, die wir haben und auch die Bundestagsfraktion hat, dass solche Prozesse lange dauern. Für uns ist was anderes wichtig. Wir müssen dafür sorgen, dass wir stärker werden, dass wir noch stärker werden. Und es muss unser Ziel sein, dass wir irgendwann wenigstens ein Drittel der Abgeordneten stellen, damit solche Dinge, wie sie hier passiert sind, nicht nochmal passieren. Ich will es ganz deutlich sagen, diese Parteien, die sich immer wieder demokratische Parteien nennen, um sich von uns abzugrenzen, diese Parteien haben mit diesem Vorgehen die Demokratie und das Parlament delegitimiert.
Sagt Christoph Bernd, der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, heute bei uns in 7 Tage Deutschland. Und Sie verzeihen uns bitte, da Christoph Bernd und ich uns seit Ewigkeiten kennen, dass wir uns geduzt haben. Christoph, herzlichen Dank für diese Informationen heute. Und wir wünschen weiterhin viel Tatkraft im Brandenburger Landtag und natürlich das, was du eben gesagt hast, dass die AfD noch viel stärker wird und dass wir diesem Treiben der Altparteien nun endlich irgendwann ein Ende setzen können. Dankeschön.
Besten Dank, Detlef, und alles Gute unseren Hörern.
Wenn in Sachsen 3.700 Mal Anzeige wegen illegaler Graffiti-Schmierereien erstattet wird, aber nur 19 Straftäter verurteilt werden und die dann nur ein paar Euro Strafe zahlen müssen, dann funktioniert was nicht. In diesem Fall funktioniert ein CDU-Innenministerium in Dresden nicht. Dazu jetzt hier in unsere Nachrichten. Baden-Württemberg. Landesregierung muss zurück zu realistischer Landwirtschaftspolitik. Der Ukraine-Krieg hat die Schieflagen aufgezeigt, die strukturell aber bereits vorher bestanden. Das sagt der agrarpolitische AfD-Fraktionssprecher Udo Stein. Die grüne Landesregierung halte aber weiter an ihrer Ökopolitik fest, als sei nichts geschehen. Das Resultat für die Landwirtschaft seien 2/3 weniger Ertrag als möglich wären. Die Stuttgarter Landesregierung versagt in der Landwirtschaftspolitik. Die Zeche zahlt der Landwirt, so die Kritik von Udo Stein.
Die Franzosen unterstützen mit 25 Milliarden Euro energieintensive Betriebe, darunter auch Bauern. Der grüne Ideologe Özdemir ist hingegen nicht willens, die 5% an Unwidmung der zur Verfügung stehenden EU-Mittel auszuschöpfen. Stattdessen kündigte er an, die ukrainische Landwirtschaft großzügig unterstützen zu wollen. Statt echtem Interesse erfahren die Landwirte hierzulande nur Verständnislosigkeit. Die Regierung muss zurück zu einer realistischen Landwirtschaftspolitik. Europäische Fördermittel, etwa das ELER-Programm, müssen umgewidmet werden, um die Steigerung der Betriebsmittelpreise abzumildern. Öko-Vorrangflächen müssen von Lebensmittelanbau freigegeben werden. Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist heute von größter Bedeutung. Das muss die Landesregierung endlich begreifen.
Bayern, Laufzeit der Kernkraftwerke verlängern. Populist Söder übernimmt AfD-Forderung. Der Bundesverband der deutschen Industrie geht für dieses Jahr von einer deutlich schlechteren Konjunktur aus als zunächst erwartet. Demnach wird die reale Wirtschaftsleistung nur um rund 1,5% steigen. Der Wirtschaft machten die Auswirkungen der Corona-Politik sowie die Folgen des Ukraine-Konfliktes zu schaffen. Der industriepolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, meint:
Wir brauchen jetzt einen entscheidenden Kurswechsel in der Energie- und in der Industriepolitik. Stromsteuern und Netzentgelte müssen deutlich gesenkt werden. Die sinnlose Sanktionspolitik ist zu beenden und die Laufzeit der Kernkraftwerke muss unbedingt verlängert werden. Die letzte Forderung ist nun auch bei Markus Söder angekommen. Endlich! Der bayerische Ministerpräsident hat wieder einmal eine unserer AfD-Positionen abgekupfert. Dabei war es immer schon ein Irrweg, aus der sicheren Kernkraft auszusteigen. Offenbar hat Söder vergessen, dass er als einer der ersten in der Union diesen linksgrünen Unsinn übernommen hat. Wir brauchen die Kernkraft, um grundlastfähige Kraftwerke zu betreiben.
Atomkraft, ja bitte. Dazu reden wir gleich hier in 7 Tage Deutschland mit dem stellvertretenden AfD-Bundessprecher Peter Böhringer. Sachsen, über 3.700 angezeigte Graffitis, aber nur 19 Verurteilungen. Im Freistaat wurden 3.716 Strafanzeigen wegen illegaler Graffitis allein im zweiten Halbjahr 2021 gestellt. Die Aufklärungsquote lag bei 12%. Allerdings wurden gerade einmal 19 Täter auch rechtskräftig verurteilt und das meist zu geringen Geldstrafen. Das deckt jetzt eine AfD-Anfrage auf. Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, meint dazu, geschmacklose Graffiti-Schmierereien sind eine schwerwiegende Sachbeschädigung. Die geringe Aufklärungsquote und die milden Strafen sind ganz offensichtlich keine Abschreckung für die Straftäter. Besonders betroffen sind Hauseigentümer, die auf den Kosten für die Graffiti-Entfernung meistens selbst sitzen bleiben. Wippel erwartet vom neuen CDU-Innenminister Schuster, dass er die Täter endlich konsequent verfolgt. Der Schutz von Eigentum dürfe nicht nur auf dem Papier stehen. Auch der Verwahrlosung ganzer Wohngebiete müsse Einhalt geboten werden. Und das war in aller Kürze unser Nachrichtenüberblick für diese Woche. Weitere Nachrichten finden Sie bei uns im Netz auf afdkompakt.de und unseren Kanälen, zum Beispiel bei Getter, bei Telegram und natürlich auch bei Facebook. 7 Tage Deutschland aus Berlin, der Wochenend-Podcast der AfD. Offensichtlich ist es jetzt soweit, Gas wird knapp und immer knapper. Die linksgelbe Regierung ruft im Gas-Notfallplan die Alarmstufe aus. Klingt dramatisch. Ist das wirklich so dramatisch? Das klärt jetzt unser Reporter Tobias Weber mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, genau vor dieser Eskalation haben Sie ja schon vor Wochen bei 7 Tage Deutschland gewarnt.
Korrekt, jetzt ist es im Prinzip eingetroffen. Wir werden auf russisches Gas nicht verzichten können. Wir können es auch nicht ausgleichen. Die Preise steigen weiter, die Inflation steigt. Also für die Verbraucher wird es die nächsten Monate keine schönen Zeiten geben. Kosten gehen durch die Decke.
Alarmstufe Gas heißt ja für die Verbraucher, die Gasversorger können ab Juli außerordentlich die monatlichen Abschlagszahlungen erhöhen. Das wird reichlich zu sozialen Spannungen führen, weil wenn da plötzlich dann mal 100 oder 150 Euro mehr im Monat für die Abschlagszahlung aufgerufen wird, das wird für Leute in den unteren Lohngruppen und Leute, die staatliche Transfers beziehen, wird das ganz schwierig.
Ja, vor allen Dingen auch für die Mittelschicht, diejenigen, die noch arbeiten gehen. Ich sag mal, die Transferleistung bekommen, die bekommen sie ja vom Staat, teilweise auch die Wohngeldzuschüsse, die bekommen sie ja. Aber für diejenigen, die arbeiten in diesem Land, die wertschöpfend sind, das wird ein Riesenproblem. Also die Bürger sollen hier die Fehler der Politik ausbaden. Das muss man immer wieder sagen. Und daran ist nicht Putin schuld. Das sind klare Fehler dieser Politik. Habeck hat ja jetzt schon angekündigt, dass auch per Gesetz will er versuchen, dass Vermieter den Mietern sozusagen die Temperatur, die Heiztemperatur gesenkt wird. Also frieren für den Frieden. Das war ja immer die Losung gewesen. Jetzt wird es wirklich umgesetzt. Einfach unfassbar, unglaublich, was in diesem Land alles möglich ist.
Hat dann nach Ihrem Eindruck die Bundesregierung einen Plan, wie nun gerade Rentner, Familien mit Kindern vor allen Dingen, also die Mittelschicht, wie die diesen privaten Gaspreisschock, wie die den ausgleichen können? Gibt es da irgendeinen Plan?
Ja, eben nicht. Und das haben wir ja jetzt schon erlebt. Auch die ganzen Sparmaßnahmen beziehungsweise auch die Hilfspakete, die ja für die Bürger beschlossen wurden, sind ja komplett verpufft. Eigentlich auch, wenn Sie es ja an den Zapfsäulen, haben nichts gebracht. Also hier wird der Bürger die nächsten Monate wirklich tief in die Tasche greifen müssen, wir alle tief in die Tasche greifen müssen. Absolutes Versagen der Politik, keine Strategie, keine Aussicht auf Erfolg in irgendeiner Weise. Es ist wirklich aktuell in dieser politischen Lage nicht nachvollziehbar, was die Bundesregierung hier treibt.
Wir reden ja hier tatsächlich von drohenden Nachzahlungen, am Beispiel einer dreiköpfigen Familie von bis zu 2.000 Euro, die da Mitte, Ende des Jahres auf die Leute zukommt. Was schlägt denn die AfD vor? Wie können die Menschen vor so einer drohenden Energiezahlungsunfähigkeit geschützt werden aus Sicht der AfD?
Ja, das sind natürlich alles die Ursachen der Wirtschaftssanktionen, die wir von der Bundesregierung an Russland ausgegeben haben. Und die müssen einfach beendet werden. Vor allen Dingen Wirtschaftssanktionen, die uns mehr schaden als den Russen selbst. Und das erleben wir gerade. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Das ist eigentlich die Lösung, sofort diese Sanktionen beenden, weil wir zahlen die. Unsere Bürger zahlen die, nicht der russische Staat, sondern unsere eigenen Bürger. Und das ist das Versagen dieser Bundesregierung und auch der CDU, die ja dort fleißig immer mitmacht.
Ein weiteres Thema, das natürlich diese Woche bestimmt war, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat in einer Rede schon mal dargestellt, ungeimpfte Pflegekräfte sollen dann zukünftig auch ihre Rechte als Demonstranten nicht mehr wahrnehmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist auch schon auf dem Weg, dass die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Was kommt da auf uns zu?
Ja, also von einer Panik in die nächste. Wir erleben es jetzt gerade, das ist ja wirklich ein Skandalauftritt gewesen vor der Gewerkschaft, vor den Pflegern und Pflegekräften, den Karl Lauterbach dorthin gelegt hat. Ungeimpft hätten eben kein Recht, hier zu sein. Also eine Beschimpfung derjenigen, die im Prinzip in dieser Krise die meiste Arbeit geleistet hat. Unsäglich, was dieser Mann macht. Dann kommt direkt aus dem Kanzleramt jetzt schon der erste Vorstoß, die O-bis-O-Regel. Also von Oktober bis Ostern wieder Maskenpflicht in allen Bereichen, in Innenräumen, in Schulen vor allen Dingen, wieder der Angriff unsere Kinder. Also es wird ab Oktober wieder genauso losgehen, wie es aufgehört hat im Frühjahr. Unverantwortlich, man möchte die Leute weiter drangsalieren, man möchte die Leute weiter bevormunden. Und da sagen wir ja auch ganz klar, und unser Motto bleibt dann bestehen, gesund ohne Zwang. Schutzmaßnahmen müssen wirklich künftig der Eigenverantwortung der Bürger überlassen werden. Das muss jeder selbst entscheiden und nicht schon wieder diese neue Panikwelle.
Tino Kopala, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. Das Motto der AfD bleibt auch in Zukunft gesund ohne Zwang. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören aus Berlin den Wochenendpodcast der AfD. Große Zustimmung unter den über 500 Delegierten des AfD-Bundesparteitages in Riesa. Die AfD bekennt sich unmissverständlich und eindeutig zur Kernenergie. Eine sichere, effiziente, günstige und CO2-freie Art der Energieerzeugung. Gerade der günstige Preis von Atomstrom könnte ein Weg aus der Energiemisere sein, in die die Altparteien unser Land manövriert haben. Darüber wollen wir reden mit dem Haushaltspolitiker und stellvertretenden AfD-Bundessprecher Peter Böhringer. Herr Böhringer, schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frehe.
Deutschland ächzt, Herr Böhringer, unter der Inflation. Zuletzt über 8%. Maßgeblich verantwortlich dafür sind die Energiepreise. Und je knapper Gas und vielleicht auch Öl werden, desto höher werden die Preise steigen. Wie könnte die Atomenergie denn da merklich entlasten?
Ja, in der Tat, das ist neben der Geldpolitik der EZB und ein paar aktuellen Kriegsfolgen und auch Regulierungsfragen der EU und kostentreibende Dinge der EU, sind die Energiepreise mit Abstand einer der wichtigsten Treiber der Inflation insgesamt. Sie schlagen überall durch, beim Düngemittelbereich, was sehr energieintensiv ist, im Nahrungsmittelbereich, damit indirekt, also wirklich auch die Dinge, bei denen es wehtut. Und natürlich Transport, Sprit, Heizkosten, das ist mit die wichtigste Komponente. Und man muss schon sagen, in einer Welt, in der die Regierungen und die aktuelle Regierung praktisch alles abschalten wollen, nämlich Verstromung und auch Verbrennung von Öl, von Kohle, von Gas jetzt auch, muss irgendwann auch noch unsere Energie irgendwo herkommen. Das ist eine direkte Annäherung an unseren Wohlstand. Wenn keine Energie mehr da ist, dann geht der Wohlstand automatisch einen Bach runter, völlig unabhängig von finanziellen Fragen dazu. Und deshalb muss das Thema gelöst werden. Und die Kernenergie ist ein Thema, speziell in der neuen Variante, vielleicht kommen wir ja gleich auch ein bisschen zur Technik. Man kann also nicht von der Technologie der 70er Jahre ausgehen, die ja heute noch läuft.
Es ist ja oft die Rede von Kernkraft der 4. Generation, die es jetzt gibt. Sie haben die neue Technik eben selbst gerade angesprochen. Wie unterscheidet sich denn diese 4. Generation von den 3 Generationen davor?
Genau, zur Begrifflichkeit vielleicht, 4. Generation ist der ganz allgemeine Begriff. Manchmal wird es als Dual-Fluid-Reaktoren bezeichnet, manchmal auch als Flüssigsalz-Reaktoren. Mhm. Ich will das jetzt nicht technisch hier aufarbeiten in diesem Podcast, aber es hat signifikante Unterschiede gegenüber diesen Dinosaurier-Technologien der 60er, 70er Jahre, wo ich sagen muss, teilweise auch unsere eigenen Mitglieder berechtigte Bedenken haben, insbesondere was die Endlagerung angeht von doch im Tonnenbereich sehr große Mengen sind da angefallen bereits und fallen immer noch an. Das muss man auch als naturverbundene Partei und als konservative Partei ein bisschen kritisch sehen. Das sind übrigens auch 25 Milliarden zurückgestellt. Das würde aber in der alten Form nicht reichen, um wirklich die Ewigkeitslasten, bis diese Dinge nicht mehr strahlen, zu bezahlen. Und die neue Generation zeichnet sich dadurch aus, dass sie erstens viel sicherer ist nochmal, dass man kein Endlager braucht, weil praktisch nichts mehr anfällt an endlagerungsnotwendigen Material. Ein strahlendes Material ist es sogar noch besser. Man kann das bereits vorhandene Material wiederverwenden in großen Teilen und dementsprechend sogar das bestehende Endlagerungsproblem reduzieren. Also das ist schon interessant. Es hat sich da sehr viel geändert in letzter Zeit. Und rein von Gestehungskosten pro Kilowattstunde auch nach wie vor absolut unschlagbar. Wir sind im Bereich zwischen 2 und 6 oder 7 Cent pro Kilowattstunde. Und überlegen Sie mal, was inzwischen von Gas oder Kohle herkommt oder gar von den sogenannten erneuerbaren Energien. Da sind wir im Faktor 5 bis 10 inzwischen gegenüber dem, was die Atomkraft uns bieten könnte.
Nochmal ganz kurz und umgangssprachlich nachgehakt, Herr Böhringer. Es bleibt nichts übrig, was strahlen könnte?
Also praktisch nichts. Wir bewegen uns im Kilobereich gegenüber dem, was seither im Tonnenbereich sich abgespielt hat. Das ist wirklich was völlig anderes. Auch die hochradioaktiven Reststoffe können wieder aufbereitet werden. Das war seither in Grenzen auch schon möglich, aber das ist mit den modernen Technologien viel einfacher. Aber es führt jetzt in diesem Podcast ein bisschen weit. Das ist ein Riesenvorteil. Und die Sicherheit ist gewährleistet. Sowas wie Fukushima oder Tschernobyl kann in diesen Technologien definitiv nicht passieren.
Das klingt sehr beruhigend. Wir haben ja in Deutschland, Herr Böhringer, mit die höchsten Strompreise auf der ganzen Welt. Ich habe mir das gerade mal fürs vergangene Jahr angeguckt. Nur auf Bermuda müssen Sie noch mehr berappen. Bei uns sind das im vergangenen Jahr 36 Dollar Cent pro Kilowattstunde gewesen. Im Vergleich dazu in Russland die Kilowattstunde bei 9, in Kanada bei ganzen 11 Cent. Wie schafft der Rest der Welt das? Ist das das Setzen auf Atomenergie in den anderen Ländern?
Teilweise ja, aber letzten Endes schaffen die das auch so, wie das Deutschland bis vor wenigen Jahren auch noch geschafft hat. Bei uns wird alles abgewickelt. Die Kohlekraftwerke sind praktisch am Ende. Es gibt nur noch 3 Kernkraftwerke, die im Moment noch laufen. Ölverstromung findet schon lange so gut wie keine mehr statt. Gas jetzt eben auch nicht mehr, teilweise weil es den Grünen auch nicht CO2-frei genug ist, obwohl es ja eigentlich lange als sehr umweltfreundliche freundliche fossile Energie gehandelt wurde. Und man hat jetzt auch noch einen politischen Grund mit dem Russland- und Ukraine-Konflikt. Ist nicht mal bereit. Wir hatten gestern Herrn Habeck im Ausschuss, Nord Stream 2 temporär laufen zu lassen, was ja voll funktionsfähig wäre, sodass wir überhaupt kein Gasproblem hätten über den Winter. Stattdessen läuft man mit Ansage in eine echte Knappheit rein. Wir haben gestern 15 Milliarden Euro freigegeben, nur um die Gasspeicher zu füllen, damit im Winter hier überhaupt irgendwas weiterläuft, weil Nord Stream 1 ja nur mit 40% Kapazität läuft im Moment. Mhm. Und so schaffen es die anderen Länder eben, indem sie diesen ganzen Wahnsinn nicht machen. Das sind das einzige Land der Welt, das wirklich alle diese Technologien auf einmal abschaltet. Und wir hatten ja eben schon eine Alternative aufgezeigt. Wenn es nach uns ginge, wir sehen ja das Klima- und CO2-Thema nicht so wie andere Parteien, weil es einfach nicht, das sind alles Modelltheorien, dass ein weiter so im CO2-Bereich irgendwie die Welt 2 Grad wärmer machen würde in 80 Jahren. Niemand kann das heute beweisen. Aber wenn man es denn schon sieht, ja gut, also dann muss man auch die CO2-freien Technologien ins Auge fassen. Und das ist eben die moderne Kernkraft.
Also der Strompreis könnte deutlich geringer ausfallen. Das wäre ja auch ein sehr gewichtiger Standortvorteil für unser Land. Was würde ein durch mehr Atomstrom günstigerer Strompreis denn für die Wirtschaft unseres Landes bedeuten?
Also bei derart energieintensiven Industrien, wie wir sie haben, die Chemieindustrie hat immer noch einen Weltrang bei uns, sehr, sehr energieintensiv, und auch die Automobilindustrie, die verarbeitende Industrie, auch Transporte würden sich dramatisch verringern. Energie ist materialisierte Arbeit. Eine Kilowattstunde ist richtig viel Arbeit, die da gespeichert ist, und eine Megawattstunde ist enorm viel Arbeit. Die ganze Industrialisierung seit 150 Jahren wäre völlig undenkbar ohne fossile Energien, ohne diese Befreiung des Menschen von der alleinigen Nutzung seiner eigenen menschlichen, körperlichen Arbeitskraft. Das ist alles, ja, diese Verstromung und Energienutzung und Wärmenutzung von fossilen und eben auch Kernkraftenergien aufgebaut worden. Unser gesamter Lebensstandard hat sich verändert in den letzten 150 Jahren. Wir leben heute alle wie Könige im 19. Jahrhundert. Das war nur für die Reichsten der Reichen denkbar, dieser Lebensstandard. Und wenn man das zu Ende denkt und umdreht, wenn hier plötzlich Energiemangelwirtschaft hier stattfindet, wird die vielfach politisch verursacht ist, ja, dann gehen wir wieder zurück mit dem Wohlstand. Ich will nicht gleich sagen ins 19. Jahrhundert, aber ziemlich weit zurück, weil die erneuerbaren Energien eben nicht das Potenzial haben, es mit dem heutigen Preisniveau der bisherigen Energieformen uns zu versorgen. Und noch nicht mal zuverlässig zu versorgen, denn es sind halt keine grundlastfähigen Energien. Das heißt, wir brauchen, es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus, wenn man sich von den fossilen Gas, Kohle, Öl verabschieden will, dann muss man auf die CO2-freie Kernenergie zurückgreifen, die einfach super günstig ist. Und deshalb die Resolution von Risa, in meinen Augen war sie genau richtig.
Unser Wohlstand, unser Lebensstandard, an den wir uns gewöhnt haben, das ist tatsächlich nur mit der Atomenergie zu halten und wiederherzustellen, sagt Peter Böhringer, stellvertretender Bundessprecher der AfD und Haushaltspolitiker im Deutschen Bundestag bei uns im Podcast. Herr Böhringer, herzlichen Dank.
Alles Gute den Zuhörern.
Jeden Freitag kommen wir neu zu Ihnen über alle Kanäle, auf denen man Podcasts hören kann. Über Apple Podcasts, über Google Podcasts, über Spotify und noch dutzende andere Dienste. Sie hören uns aber am komfortabelsten und am schnellsten über unsere eigene App. Wie das geht, steht in der Beschreibung dieses Podcasts. Mit nur einem Klick laden Sie unsere App für Apple-Mobiltelefone oder auch für Android-Mobiltelefone runter, installieren das Ganze innerhalb von wenigen Sekunden und dann werden Sie automatisch dran erinnert, wenn es einen neuen Podcast von uns gibt. Und der größte Vorteil ist, wenn Sie zu Hause den Podcast runterladen über Ihr WLAN, dann kostet Sie das gar nichts und Sie können den ganzen Podcast auf der Autofahrt, in der Bahn oder wo auch immer hören, ohne Ihr Datenvolumen zu belasten. Suchen Sie einfach im App Store oder im Play Store nach AfD Podcast und klicken Sie auf Runterladen. Hier ist 7 Tage Deutschland. Wir gehen jetzt ins Saarland und schauen uns eine echte Hiobsbotschaft für das kleine Bundesland an. Am Mittwochnachmittag entschied der Ford-Konzern, dass die Elektromobilität einen Bogen um das Saarland machen wird. Betroffen fast 5000 Beschäftigte bei Ford selber und noch einmal viele tausend Mitarbeiter bei Zuliefererbetrieben in der direkten Umgebung. Tausende von Existenzen sind in Gefahr. Tausende Menschen wissen vielleicht schon sehr bald nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Denn mitnichten wird Ford sich Zeit lassen. Schon im Jahr 2025 soll der Standort offensichtlich komplett geschlossen werden. Was bedeutet der von der linksgelben Regierung forcierte Umstieg auf die Elektromobilität für unser Land? Was bedeutet es für unsere Menschen? Dazu jetzt bei uns im Podcast der Verkehrsexperte der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Dirk Spaniel.
Keine Verbrennungsmotoren mehr auf deutschen Straßen. Sie werden alle verboten, EU-weit, nicht nur in Deutschland. Sie sehen das sehr kritisch.
Ja, zunächst, es tut mir leid, aber ich muss Sie da ganz kurz korrigieren. Die Verbrennungsmotoren werden nicht verboten. Es wird nur eine Neuzulassung nicht mehr möglich sein. Das heißt, die existierenden verbrennungsmotorischen Fahrzeuge auf europäischen Straßen werden natürlich alle weiter betrieben werden. In Deutschland sind das über 50 Millionen. Das heißt im Klartext, es wird nur bei Neuzulassungen ein Verbot geben. Die Fahrzeuge können weiter betrieben werden. Es wird so wahrscheinlich kubanische Verhältnisse in Deutschland geben. Es ist tatsächlich eine ideologische Festsetzung, dass man keine Verbrennungsmotoren mehr haben will. Technische Gründe dafür gibt es praktisch keine. Wir haben in verschiedenen Anträgen gefordert, dass es eine Technologieoffenheit gibt. Wir wollen, wenn man schon eine CO2-Reduktion macht, diese CO2-Reduktion erzielen über die Verwendung synthetischer Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren.
Jetzt müssen Sie bitte erklären, synthetische Kraftstoffe, was heißt das? Ist das wie Benzin?
Ein synthetischer Kraftstoff ist wie Benzin, nur ohne Dreck. Es ist ja so, dass Sie heute Kraftstoffe gewinnen aus Mineralöl. In einer Raffinerie. In dem Mineralöl haben Sie natürlich auch noch andere Stoffe drin. Und Sie erinnern sich an die Debatte um Kosmetika vor einigen Jahren. Die wurden übrigens aus Mineralölen hergestellt. Und seit einigen Jahren werden Kosmetika, das heißt also Cremes, Lippenstifte und so weiter, die werden hergestellt aus synthetischen Kraftstoffen. Das heißt, der synthetische Kraftstoff, den gibt es schon lange. Man weiß, wie man ihn produziert. Man weiß auch, wie man ihn großserientechnisch produziert. Es gibt nur keinen Markt in den Mengen, wie man ihn momentan vielleicht erwarten würde und wie man ihn für Verwendung in Verbrennungsmotoren benötigt. An sich ist der Prozess der Herstellung von synthetischen Kraftstoffen erprobt, simpel und auch bezahlbar. Synthetischer Kraftstoff wird hergestellt aus Wasser und CO2 in Verbindung mit Energiezufuhr.
Ist das Wasserstoff denn oder nein?
Wasserstoff im weitesten Sinne ein synthetischer Kraftstoff, weil, könnte man so formulieren, ist aber tatsächlich nicht so. Hier sind gemeint, Wasserstoff können Sie auch verbrennen, aber Wasserstoff können Sie schlecht lagern. Und was ich meine ist, dass eben das Benzin und Diesel, das wir heute tanken, das wird genauso aussehen wie der synthetische Kraftstoff oder umgekehrt. Der synthetische Kraftstoff wird genauso aussehen wie das Benzin und Diesel, das wir heute tanken, in der gleichen Form, nur ohne Verunreinigung. Und wird deshalb glasklar sein und es wird sauber sein. Und dieser synthetische Kraftstoff wird hergestellt aus CO2 und Wasser mit Energie. Das heißt also, es ist ein total klarer, simpler Prozess und wir könnten das überall auf der Welt machen, wenn die Energie hinreichend günstig ist. Das heißt im Klartext auch in Deutschland.
Energie heißt, man braucht wahrscheinlich dafür viel Strom.
Nee, das heißt nicht unbedingt Strom. Es gibt auch Hochtemperaturprozesse, wo Sie direkt aus dem CO2 über Syntheseprozesse tatsächlich flüssige Kohlenwasserstoffe, das sind also Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen, also C8-Ketten im Falle von Benzin, herstellen können. Es ist aber so, dass zu erwarten ist, dass es über einen Elektrolyseprozess kommt, zumindest am Anfang. Und das würde man natürlich dort machen, wo Strom besonders günstig ist. Strom ist besonders günstig momentan nicht in Deutschland, aber außerhalb von Deutschland haben sie schon in Europa teilweise Stromkosten um den 1 Euro Cent. Ja, das ist alles möglich. Und wenn Sie zu diesen Kosten Strom haben, dann ist die Effizienz auch nicht so wichtig. Dann werden Sie synthetischen Kraftstoff zu den Kosten von ungefähr 70 Euro Cent herstellen können. Und wenn wir uns die aktuellen Spritpreise angucken und da entsprechend draufrechnen, was an Steuern und Umlagen notwendig ist, dann wissen wir alle, unter 2 Euro kann durch auch einen CO2-neutralen Kraftstoff an den Markt bringen.
Man hört aus Ihren Worten, gelernter Ingenieur bei Mercedes-Benz. Hat der Verbrennungsmotor denn eine Zukunft?
Der Verbrennungsmotor hat natürlich eine Zukunft. Es ist ja so, dass diese ganze Ideologie und die ganze Verbotsthematik um den Verbrennungsmotor ein rein europäisches Phänomen ist. Der europäische Markt ist momentan relativ bedeutend im Weltmarkt, ist vielleicht ein Siebtel. In Zukunft wird der europäische Markt an Bedeutung abnehmen und in den relevanten Weltmärkten, die USA, China und auch die ganzen BRIC-Staaten, wo ja China auch dazu gehört. Aber da gibt es überhaupt gar keine Diskussion über das Verbot des Verbrennungsmotors. Das heißt, wir leben hier in einer Blase in Europa. Wir leben in der Blase der Illusion, dass es eine flächendeckende Elektromobilität geben wird weltweit. Das ist momentan nicht absehbar. Ob es irgendwann kommt, wissen wir nicht, aber die Gesetzgebung weltweit ist nicht in die Richtung unterwegs. Die Gesetzgebung in China ist sogar in die Gegenrichtung unterwegs, dass man dort Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen gegenüber Elektrofahrzeugen ganz klar begünstigt. Es ist also zu erwarten, dass der Weltmarkt genau in die entgegengesetzte Richtung geht und mit der bei uns in Deutschland aufgegebenen Technologie zukünftig der Weltmarktführer ist und die führende Automobilindustrie und die führenden Automobilhersteller werden zukünftig aus den Ländern kommen, wo Verbrennungsmotoren immer noch erlaubt sein werden. Das ist vollkommen klar und abzusehen.
Dirk Spaniel, verkehrspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Und das war 7 Tage Deutschland für diese Woche. Ich bin Detlef Rier in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Dankeschön, dass Sie auch in dieser Woche bei uns waren. Und bitte, lassen Sie uns Ihre Meinung zukommen. Sagen Sie uns Ihre Meinung. Was halten Sie von der aktuellen politischen Lage in Deutschland? Was halten Sie von politischen Entwicklungen, die innerhalb der Woche über uns hereinbrechen? Rufen Sie uns jederzeit an. Kommentieren Sie, machen Sie Vorschläge. Wir sind immer für Sie da und haben immer ein offenes Ohr. Merken Sie sich bitte diese Nummer. 030 439 70765. Da können Sie anrufen, erreichen rund um die Uhr einen Anrufbeantworter und wenn Sie uns das sagen, dann rufen wir Sie auch sehr gerne zurück. Oder Sie schicken uns eine Sprachnachricht oder eine ganz normale Nachricht über den Messenger-Dienst WhatsApp. 030 439 70765. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Reaktionen und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis demnächst.